Herzlich willkommen im Sprachlabor Mikros Dynamis. Alexander begrüßt Sie am Mikrofon mit einer Übersicht zur heutigen Sendung. Den Einstieg machen wir mit einem offenen Brief von Erwin. Erwin unterstreicht die positive Linie der deutsch-türkischen Beziehungen. Diese sind ja aktuell eher kühl und distanziert. Erwin schreibt von seinen Erfahrungen bei Lufthansa in Frankfurt am Main. Weiter geht es mit dem Lied Unter deine weiße Stern. Unseren Stammhörern fällt vielleicht auf, dass wir dieses Lied bereits im Herbst 2016 ausgestrahlt haben. Jetzt bringen wir es euch noch einmal zu Gehör, denn die St. Petersburger Sängerin kommt in wenigen Tagen wieder nach Deutschland. Natalia Gonnochowa gibt ihr Konzert in Ostbayern am 13. April 2017 in der ehemaligen Synagoge in Sulzbach-Rosenberg. Dieses Konzert wurde von Mikros Dynamis initiiert und zum Teil organisiert. Eine herzliche Einladung auch zu der Ausstellung Kickerkämpfer und Legenden – Juden im deutschen Fußball. Offizielle Ausstellungseröffnung ist am 12. April 2017 in Sulzbach-Rosenberg, ehemalige Synagoge. Mikros Dynamis hat diese Ausstellung initiiert. Wenn Sie sich über die Bedeutung der Juden im deutschen Fußball informieren möchten, besuchen Sie diese Ausstellung in Ostbayern. Auf jeden Fall sehenswert. Gruppenanfragen und Anmeldungen Ihrer Gemeinde können Sie direkt an uns wenden. Nehmen Sie hierfür bitte über das Kontaktformular Kontakt mit uns auf. Also, zweiter Programmpunkt heute, das Lied Unter deine weiße Stern. Danach folgt ein Interview mit dem Leiter von Zederkain Bad Liebenzell-Meisenbach. Wir freuen uns, dass Frank Klessle bereit war, ein Interview zu geben. Danach ein kurzes Gitarrenstück, Davids Sohn, und abschließend hören Sie die Punkte 15 bis 21 von Nancy DeMoss über Stolz und Demut. Viel Freude! Erwin lebt zusammen mit seiner Ehefrau in Leer, Ostfriesland. Erwin ist Lufthansa-Mitarbeiter in Altersteilzeit. Er schrieb uns folgenden Brief. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ist es nicht jetzt auch mal an der Zeit, das Positive in den deutsch-türkischen Beziehungen zu erwähnen? Nun, ich beginne mal bei meinem langjährigen Arbeitsplatz am Airport Frankfurt bei Lufthansa Operations. Dort habe ich in einer sehr kollegialen Zusammenarbeit zusammen mit etlichen türkischstämmigen Fraport-Lademeistern und deren Loading-Crews unzählige Flugzeuge ent- und beladen. Aber auch andere operativ wichtige Airport-Vorfeldaufgaben wie Betankung, Catering, Cleaning sowie auch Security-Aufgaben wurden teilweise von meinen türkischen Freunden mit viel Engagement übernommen. Und in der Türkei selber? Dort durfte ich mehrmals als Tourist die äußerst hohe Gastfreundschaft der Türken genießen. Nein, das türkische Volk, sehr familienorientiert, hat wohl eine bessere Regierung verdient. Und wir dürfen von den Menschen am Bosporus sogar lernen. Deren orientalische Geschäftigkeit, aber auch deren für uns oft erstmal befremdliches Temperament sind immer herzlich, wenn auch manchmal laut. Aber auch das ist Realität bei unseren osmanischen Freunden. Homoparaden finden dort nicht statt. Der Leser meines Leserbriefes möge sich seine eigene Meinung hierüber bilden. Abschließend hege ich einen Wunsch oder auch Traum. Ich wünsche mir eine moderne, aber auch gleichzeitig mit Werten konservativ geprägte Türkei, deren Menschen auch noch mehr Kirchenbauten zulassen und auch einfordern. Ich wünsche mir einen regen deutsch-türkischen Austausch auf kultureller, sportlicher, religiöser und wissenschaftlicher Ebene. Ich bete zu meinem Gott, dass er dies möglich macht. Mit freundlichen Grüßen, Erwin, Lufthansa-Mitarbeiter in Altersteilzeit. Erwin lebt in Leer, Ostfriesland und besucht dort eine christliche Gemeinschaft. Vielen Dank auch an Erwin für diesen Brief.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Das jiddische Lied Unter deine weiße Stern entstand im sogenannten Ghetto Vilna in Litauen. Es wurde auch von den Widerstandskämpfern dieses jiddischen Ghettos gesungen. Die Melodie schrieb Avrom Brudno. Seine Musik war in dem Ghetto Vilna überaus beliebt, wie auch das Stück Unter deine weiße Stern. Der Komponist und Musiker Avrom Brudno starb in einem Konzentrationslager. Den Text zum Lied Unter deine weiße Stern dichtete Avraham Sutzkever.
als Mitglied der Jungwilne, einer Gruppe ehrgeiziger Texter und Dichter in Wilna, brachte er auf kreative Weise die Empfindungen und Erlebnisse der eingesperrten jüdischen Menschen zu Papier. Avraham Suzkever konnte gemeinsam mit seiner Ehefrau aus dem Ghetto Wilna nach Russland fliehen und überlebte den Zweiten Weltkrieg. Unter der stalinistischen Gewaltherrschaft wollte er aber auch nicht bleiben und so gingen Avraham und seine Frau nach Israel. Thomas Wojtkiewicz übersetzte den jiddischen Text ins Deutsche, an manchen Stellen recht frei, wie ich finde.
Deine weiße Stirn streckt zu mir deine weiße Hand. Meine Wörter sind
unter deinen weißen Sternen, gib mir deine weiße Hand. Meine Worte, sie sind Tränen, nimm sie auf in deine Hand. Wenn es Nacht wird, lass sie funkeln, Sterne tief in meinem Blick, Ruhe find ich dann im Dunkeln, schenk die Tränen dir zurück. Ruhe find ich dann im Dunkeln, schenk die Tränen dir zurück. Du allein hörst, was ich frage, du allein kennst meinen Schmerz, sieh das Feuer, das ich trage, und es brennt in mir das Herz. In den Kellern, den Verließen, geht die Freiheit in den Tod, über Häuser, über Dächer, rufe ich, wo bist du, Gott? Über Häuser, über Dächer, rufe ich, wo bist du, Gott? Ruhelos such ich nach dir, hinter mir jagt her der Tod, für dies Lied nur gönn ich Rast mir, und ich sing zu dir, o Gott, unter deinen weißen Sternen, gib mir deine weiße Hand, meine Worte sind nur Tränen, nimm sie auf in deine Hand. Meine Worte sind nur Tränen, nimm sie auf in deine Hand.
Unter deine weiße Stirn streckt zu mir deine weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein es dunkelt sehr finkel und mein Keller dicken Blick und ich hab gar nicht kein Winkel sie zu schenken dir zurück und ich hab gar nicht kein Winkel sie zu schenken dir zurück. Und ich will doch Gott getreuer dir vertrauen, mein Vermeck, weil es mond in mir auf Feuer und im Feuer meine Deck. Nur im Keller nun leha weint die mörderische Ruhe, läuf ich her. Und ich such, wo bist du, läuf ich her, über dir, und ich such, wo bist du. Neben jagen mich Mischuna, Trepp und Häufen mit Gewoi. Häng ich angeblaste Strune und ich sing zu dir asoi. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir deine weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Meine seinen Tränen werden ruhen in dein Hand.
Das Lied Unter deine weiße Stern entstand im Ghetto Wilna in den 1940er Jahren. Die Melodie stammte von Avrom Brodno, Text Avraham Suzkever. Sie hörten eine Aufnahme mit der St. Petersburger Sängerin Natalia Gonochowa vom November 2016 in Regensburg.
Ja, ich darf Frank Klessle vorstellen. Er ist im Vorstand von CDRK in Deutschland und auch Leiter der CDRK-Stelle in Bad Liebenzell-Meisenbach. Hallo, Frank.
Hallo.
Kannst du uns mal den Dienst von CDRK in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Jawohl, der Dienst von CDRK, der gründet in dem Wort CDRK. Das Wort CDRK ist ja das hebräische Wort für Wohltätigkeit und Gerechtigkeit. Und genau das ist das, was wir als Christen aus Deutschland tun möchten, den Menschen, die den Holocaust überlebt haben, ja, aber auch den anderen jüdischen Menschen Trost spenden, ihnen in der Liebe Jesu Christi dienen, ihnen wohltun. Das ist ganz grob zusammengefasst der Dienst von CDRK in Israel. Ein Dienst von Christen aus Deutschland an Juden in Israel.
Und wie schaut der Dienst vor Ort aus? Was macht ihr da genau?
Ja, praktisch sieht es so aus, dass wir zwei Häuser haben, ist geschichtlich gewachsen. Es gibt zunächst diese Gästearbeit in Shavuot Zion. Ursprünglich hat das Ganze begonnen 1960 in Nahariya, einer kleinen Stadt ganz im Norden in Israel, dass Friedrich Notacker, der Gründer von CDRK, dort jüdische Menschen, die den Holocaust überlebt haben, aufgenommen hat und ihnen 10 Tage kostenlos, beziehungsweise Anfang war es 14 Tage kostenlosen Urlaub geboten hat, alles finanziert aus Spenden von Christen aus Deutschland mit dem Ziel, die sie dort zu trösten durch diesen Dienst, ihnen die Liebe Jesu zu leben, ohne sie zu bedrängen und ihnen wieder das Wort Gottes lieb zu machen. Viele von den Holocaust-Überlebenden haben leider durch die Schrecken des Holocausts ihren Glauben an Gott verloren. Sie sagen, Gott ist tot. Und hier diese Möglichkeit, dass wir als Christen durch einen praktischen Dienst der Liebe ihnen wieder ihren Gott nahebringen. Das ist unser Wunsch, unser Herzensanliegen. Und natürlich auch ein Zeugnis sind für den Messias Israels. Dann gibt es neben diesem Dienst, der bis heute besteht, seit 1969 in Shavuot Zion, nachdem das erste Haus zu klein wurde und baufällig, dort können wir jetzt 42 Gäste immer aufnehmen für 10 Tage und so haben wir das Jahr verteilt mehr als 500 Holocaust-Überlebende, die so diesen Urlaub machen dürfen. Der zweite Schwerpunkt hat sich dann ergeben, wenn man gemerkt hat, die Alten, die gebrechlichen Leute können diesen Urlaub nicht mehr wahrnehmen. Und so war schon früh der Gedanke da, auch ein Altenpflegeheim für Holocaust-Überlebende zu gründen. Das war dann ab 1980 möglich. Der Aufbau war in Maalot, einer kleinen Stadt, 25 Kilometer östlich des Mittelmeeres, 9 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Dort dürfte dieses kleine Altenpflegeheim, auf Hebräisch Beit Cholim, ein Krankenhaus für chronisch Kranke, entstehen. Und dort dürfen wir jetzt auch schon seit über 33 Jahren Menschen aufnehmen und pflegen bis ans Ende ihres Lebens. Für uns ein großes Wunder, dass diese Menschen überhaupt kommen, nach dem, was in der Geschichte von Deutschen dem jüdischen Volk angetan wurde, nach dem, was Christen dem jüdischen Volk angetan haben. Und hier sehen wir einfach seit Jahren diese offene Tür, die der Herr öffnet, dass er schenkt, dass sie zu uns ins Haus kommen. Aktuell haben wir über 4 Jahre die Gästearbeit in Shavuot Zion ausgebucht. Und wenn einer Pflegeplatz frei wird, haben wir im Schnitt 30 neue Anfragen. Einen Platz, ohne dass wir das irgendwie groß publik machen. Das ist für uns ein großes Geschenk und andererseits auch eine Not. Diese Menschen würden wir gerne helfen und Gutes tun, aber auch da haben wir nur eine kleine Kraft und mit der möchten wir aber ein Licht sein in Israel, dort in Malot und in Shavuot Zion und diesen Trost, den wir bekommen haben vom lebendigen Gott Israels, von seinem Messias Jesus Christus, gern diese Liebe, diesen Trost weitergeben.
Wer kann eigentlich bei diesen Einsätzen von Zedekah in Israel mitarbeiten? Wie sucht ihr die Leute aus?
Ja, mitarbeiten können alle, die, sage ich mal, dienstwillig und dienstfähig sind im Alter ab 18 bis, wir haben zum Teil 70-Jährige, wobei man da sagen muss, wir merken natürlich, dass im Alter nicht mehr alle diese Anforderungen leisten können, dass wir 8,5 Stunden pro Tag unseren Dienst tun, ganz praktischer Dienst von Hauswirtschaft, Küche, Gartenarbeiten, Haustechnikarbeiten, dienen im Speisesaal, natürlich dann Pflegefachkräfte auf der Station. Aber im Grunde sind wir offen zunächst für alle, die sich gerufen wissen, denen Gott die Sache aufs Herz legt, dort diesen Menschen zu dienen. Und das ist auch das Besondere, dass wir sozusagen überkonfessionell arbeiten, nicht nur Leute von einer bestimmten Gemeinderichtung oder so haben, sondern wirklich Christen, die eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, die mit Ernst Christ sein wollen. Diese wünschen wir uns für diesen Dienst, um die Liebe Jesu weiterzugeben.
Wie wird dieser Dienst eigentlich finanziert?
Finanziert wird dieser Dienst rein durch Spenden von Christen aus Deutschland. Es gibt keine staatlichen Mittel. Das ist auch wichtig für die Holocaust-Überlebenden, denn viele von ihnen wollen mit dem Staat, mit dem deutschen Staat nichts mehr zu tun haben. Und dass hier es eine Arbeit, ein Werk gibt, das sich aus privaten Mitteln von Christen aus Deutschland finanziert, das kommt bei ihnen an, dass es christliche Privatleute gibt, die sagen, uns ist es wichtig, diesen Menschen etwas Gutes zu tun, diese Menschen zu trösten, diesen Menschen zu helfen. Und gerade die finanzielle Not ist eine große Not, neben der Einsamkeit. Das sind die 2 größten Nöte der Holocaust-Überlebenden, aktuell noch ca. 180.000 in Israel und ca. 45.000 von ihnen leben unter der Armutsgrenze und oft in großer Einsamkeit. Und hier möchten wir eben durch diese Spenden, die uns letztendlich unser Herr zur Verfügung stellt, Gutes tun zu seiner Ehre.
Wo siehst du Zedekah in 10 Jahren?
Zedekah in 10 Jahren. In 10 Jahren gibt es immer noch Holocaust-Überlebende. Ich habe gerade die Zahlen schon genannt. Statistisch gesehen sterben ca. 1.200 pro Jahr. Das Altenpflegeheim wird noch intakt sein. In Shavuot Zion wird es wahrscheinlich von der Gästezahl sich vermindern. Wenn wir von 15 bis 20 Jahren sprechen, dann haben wir auch darüber uns Gedanken gemacht, was kommt, wenn die Holocaust-Generation sozusagen einfach ausstirbt, zeitlich gesehen. Und da ist es so, dass wir zunächst festhalten, dieser Grundauftrag, den Gott Friedrich Nodaker aufs Herz gelegt hat, dieses tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, Jesaja 40, Vers 1, dieses wird bestehen bleiben. Die Not Israels wird, wenn wir in die Bibel schauen, nicht weniger werden, sie wird zunehmen. Wir wünschen uns auch, dass natürlich diese Arbeit des ganz praktischen Trostes von der Gemeinde Jesu an seinem Volk, dass die vielleicht sogar zunehmen darf. Und die Zielgruppen werden sicher andere sein. Es ist zum einen angedacht jetzt schon, und auch da sind wir schon in gutem Kontakt. Diese Tür hat daher schon länger aufgetan, dass wir Verbindung haben zu der 2. Generation der Holocaust-Überlebenden, sprich Kinder von Holocaust-Überlebenden, die natürlich aus ihrer Sicht verständlich sagen, die Deutschen sind schuld daran, dass ich keinen Opa, keine Oma habe, keine Cousins, keine Cousinen, keine Verwandten. Trotzdem, dass sie nicht selber diese Sachen erlitten haben, heute noch unter den Folgen leiden. Und auch da ist uns wichtig, eine Brücke zu schlagen in der Liebe Jesu. Aber wer weiß, es wird vielleicht nicht nur auf diese beschränkt sein. Es gibt viele andere Zielgruppen in Israel, die leiden, angefangen von eben sozial Schwachen über Terroropfer, über Soldaten oder eben auch Geschwister aus messianischen Gemeinden, die zum Teil Verfolgung leiden. Es gibt eine breite Bandbreite und schon heute Anfragen von anderen Gruppen, die ich gerade aufgezählt habe. Wann dürfen wir, wann können wir? Und das wird die Herausforderung dann sein und auch das Gebetsanliegen und das, dass der Herr es klar machen muss, was wird dann die Zielgruppe sein. Aber der Trost von Christen, der Auftrag bleibt bestehen. Insofern sind wir auch da zuversichtlich, dass zur rechten Zeit der Herr auch klar macht, wem dieser Trost dann primär gelten soll.
Kannst du uns vielleicht ein Erlebnis mit Holocaust-Überlebenden nennen, das schön war und vielleicht auch eines, das weniger schön war, dass die Hörer auch einen Eindruck bekommen?
Was ist das schönste Erlebnis für uns? Das schönste Erlebnis ist, wenn genau das passiert, was auch unser Gebet ist natürlich, dass jüdische Menschen in dem, was wir tun, ihren Messias entdecken. Wir möchten, wie gesagt, nicht bedrängen. Wir möchten nicht missionieren, wie es früher geschah, dass man sagt, nimm den christlichen Glauben an, sonst Kopf ab oder sonst irgendwas, gar nicht in der Weise, sondern einfach Jesus Christus leben. Und wenn sie dann erfahren und erleben und offen und fragend werden nach ihrem Messias, das ist natürlich ein großes Geschenk. Bis dahin, dass dann Menschen, vielleicht nicht bei uns nach 10 Tagen Urlaub, sondern angetan durch das, was sie hier erlebt haben, was ja, Gott ihnen hier geschenkt hat, offen werden, dass sie dann eine Gemeinde besuchen von jüdischen Geschwistern, die an den Messias glauben und dort sagen, wir haben ganz andere Christen kennengelernt. Wir haben kennengelernt, dass dort Liebe vorgelebt wurde von Jesus Christus. Was hat es mit dem Messias auf sich? Und sie haben dort, weiß ich, von 5 Beispielen, die sich dort dann entschieden haben, ihren Messias anzunehmen, ihm zu folgen. Das ist sicher der Höhepunkt oder das, wo wir sagen, jawohl, genau, das ist das, was wir wollen, diesen wahren Trost Israels weitergeben. Was wir immer wieder erleben, ist natürlich auf der anderen Seite ein großes Misstrauen, großes Trauma. Wir erleben, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen mit dem, was wir dort weitergeben. Erleben, dass wir genau beobachtet werden und es da sehr, sehr schmale Grenzen gibt zwischen dem, dass wir von Jesus weitersagen und ihn weiterleben. Müssen wir sensibel sein in dem, was wir an froher Botschaft auch weitergeben. Und wir erleben auf der anderen Seite auch einfach eine Ablehnung gegenüber den Deutschen. Ein Beispiel, jetzt erst vor kurzem geschehen, eine Frau kommt zu uns nach einem Krankenhausaufenthalt, fühlt sich eigentlich sehr wohl bei uns, muss dann nochmal zurück zum Krankenhaus, weil noch was nicht stimmt, gesundheitlich. So, Mitarbeiter besuchen sie dort und es sitzt dort eine andere jüdische Frau, die uns deutlich macht, dass sie alles tun wird, damit diese Frau nicht zurück zu Deutschen in ein Heim gehen muss, aus ihrer Sicht, obwohl die Frau sich an sich wohlgefühlt hat. Und tatsächlich, diese jüdische Frau schafft es und hat so einen Einfluss, dass die Frau nicht mehr zu uns zurückgeht und dann wieder in ihre 4 Wände geht, wo wir einfach merken, viel Misstrauen, das da ist, einfach gegenüber uns Christen aus Deutschland. Und so ist es beides. Auf der einen Seite die schönen Erlebnisse, wo Herzen geöffnet werden und Vertrauen wachsen darf. Wir haben oft lange Verbindungen zu den Angehörigen der Heimbewohner, oft über das Ableben ihrer Angehörigen hinaus. Und andererseits eben immer wieder dieses Misstrauen, das uns entgegengebracht wird. Das vielleicht als so 2 Gegenpole.
Vielen Dank für das Interview.
Ich danke. Weiter Gottes Segen für die Arbeit hier vom Radiosender.
35 Punkte über Stolz von Nancy DeMoss.
Nummer 15. Stolze Menschen geraten über Lob in Hochstimmung und über Kritik in Verzweiflung. Zerbrochene Menschen wissen, dass jegliches Lob für ihre Eigenschaften dem Herrn gebührt und dass Kritik ihnen helfen kann, in geistliche Reife hineinzuwachsen. Haltungen bezüglich sich selbst. Nummer 16. Stolze Menschen verlassen sich darauf, was sie alles wissen. Zerbrochene Menschen sind gedemütigt davon, wie verschwindend gering ihr Wissen ist und was sie noch alles zu lernen haben. Nummer 17. Stolze Menschen sind selbstbewusst. Sie machen sich Sorgen darüber, was andere von ihnen halten. Zerbrochene Menschen sind nicht einzig von dem Gedanken besetzt, was andere von ihnen halten. Nummer 18. Stolze Menschen möchten gerne ehrbar erscheinen. Sie sind gezwungen, ihr Ansehen und ihren Ruf zu wahren. Zerbrochene Menschen möchten gerne echt sein. Sie kümmern sich weniger um das, was andere denken, als darum, was Gott weiß. Sie sind bereit, ihrem eigenen Ruf zu sterben. Nummer 19. Stolze Menschen können es nicht ertragen, zu versagen oder auch nur zu denken, sie seien weniger als perfekt. Das kann sie in Extreme treiben. Tendenzen zur Arbeitssucht, Perfektionismus, die Tendenz, andere anzutreiben und an sich oder an andere unrealistische Erwartungen zu stellen. Zerbrochene Menschen können von Gott gegebene Grenzen erkennen und darin leben. Zerbrochene Menschen sind mitfühlend. Sie haben jene Liebe, die eine Vielzahl von Sünden nicht ansieht. Sie können viel vergeben, weil sie wissen, wie viel ihnen vergeben wurde. Haltungen bezüglich Beziehungen. Nummer 20. Stolze Menschen halten andere auf Armeslänge von sich fern. Zerbrochene Menschen sind bereit, das Risiko einzugehen, anderen nahe zu kommen und sie herzlich zu lieben. Nummer 21. Stolze Menschen beschuldigen rasch andere. Zerbrochene Menschen übernehmen persönliche Verantwortung und sind bereit zuzugeben, wo sie in einer Situation Fehler gemacht haben.
Und in der heutigen Ausgabe hörten Sie die Punkte 15 bis 21 von Nancy DeMoss über Stolz und über zerbrochene Menschen.
Liebe Hörer, unsere heutige Sendung geht hiermit zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Zeit mit uns. Zum Abschluss noch einige Verse aus dem Neuen Testament. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wir wünschen Ihnen noch eine gesegnete Zeit beim Nachdenken über das Gehörte. Alles Gute wünscht Alexander Schmidt. Tschüss.